Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode dreht sich alles um die Warteposition. Also was kannst du tun, wenn du denkst, auf irgendwas oder irgendwen warten zu müssen? Ganz viel Spaß dabei! Hallo zu einer neuen Folge im Liebe-Leben-Podcast. Es ist jetzt die Folge 299. Das ist so abgefahren. Mann, das hätte ich mir wahrscheinlich niemals denken können, als ich im Januar 2017 die erste Podcast-Folge veröffentlicht habe. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwann 300 Folgen später ist. Und ich mache immer so Scherze mit meinem Team, dass wir dann immer sagen, oh Gott, in 10 Jahren haben wir dann 1000 Millionen Podcast-Folgen veröffentlicht. Wie soll das noch werden? Ja, also Folge 299. Ich bin gespannt. In der nächsten Folge, Folge 300, mache ich ein Special, weil auf Instagram viele gefragt haben, wie es mir gelungen ist, trotz Menopause und so weiter abzunehmen und eben fit zu werden und so weiter. Also nächste Woche gibt es eine Spezialfolge für alle, die das nicht interessiert. Oder ich habe auf Instagram, hat eine gesagt, nein, bitte kein Weight Loss Content. Also ich muss ja Gott sei Dank den Redaktionsplan nicht mit irgendwelchen Menschen aus dem Internet absprechen, sondern ich kann den ja selber entscheiden, weil mein Unternehmen, meine Regeln, gell, mein Podcast, meine Regeln. Und ich werde die Folge natürlich nicht um Weight Loss Content machen, weil ich bin kein Weight Loss Coach, sondern es geht mehr tatsächlich darum, Ziele zu erreichen, Ziele zu verfolgen, was hilft, wie kann man sich selber ein Stück weit hincoachen, um eben auch da den Schweinehund zu überwinden und so weiter. Also wie ist es mir gelungen, warum ist es mir lange nicht gelungen und so weiter. Also es ist eher tatsächlich so eine Thematik hinter dem Abnehmen und Menopause-Gedöns. Genau, aber es wird trotzdem spannend, also gerade für alle Frauen, die irgendwo Richtung Menopause sind. Wie dem auch sei, also das ist jetzt die Folge, die es dann nächste Woche gibt, aber diese Folge dreht sich jetzt um die Warteposition. Also was kannst du tun, wenn du glaubst, du musst auf irgendwen oder irgendwas warten, weil das kommt halt in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen immer wieder mal vor, dass eine Person glaubt halt, oh ja, ich bin jetzt davon abhängig, dass die andere Person was entscheidet oder was tut oder was nicht tut oder sowas. Und zwar entweder du bist Affärenpartner in und wartest, dass der andere sich trennt oder die andere, oder du bist die Partnerin und wartest, dass dein Partner, deine Partnerin sich entscheidet, weil er oder sie gerade in einer Affäre steckt, oder du wartest, bis sich der Partner die Flausen wieder ausgetrieben hat zum Thema offene Beziehungen oder was auch immer, oder du wartest auf bessere Zeiten oder auf die totale Motivation, um Sport zu machen, also was auch immer. Und diese Woche geht es natürlich nicht um Sport, sondern um Beziehungen. Und es ist halt ganz normal in Beziehungen, dass wir unterschiedliche Wünsche haben, dass verschiedene Bedürfnisse aufeinandertreffen und dass auch nicht immer alle Beteiligten dann sofort wissen, wie sie sich entscheiden wollen können, oder sie wissen schon, wie sie sich entscheiden wollen, aber die Ängste halten sie zurück. Also das ist für alle Menschen, also für alle Beteiligten, die damit zu tun haben, ist natürlich eine verzwickte Situation. Und im Coaching oder auch im Membership ist das Thema Warteposition sehr, sehr häufig am Start tatsächlich. Und ich werde halt oft gefragt, wie gehe ich denn jetzt um, wenn ich eben darauf angewiesen bin, dass die andere Person etwas entscheidet. Und da kommen dann Fragen wie, naja, wie lange lohnt es sich denn zu warten, oder lohnt es sich überhaupt zu warten, oder unter welchen Umständen lohnt es sich zu warten, also wann macht es Sinn, kann ich irgendwas tun, dass er oder sie sich für mich entscheidet, dass er oder sie die Ängste überwindet und wirklich ins Handeln kommt, also das tut, was ich will. So, was soll ich tun, während ich warte? Das finde ich immer eine super Frage. Oder ich will ihn oder sie nicht aufgeben, ich will aber auch nicht am Abstellgleis stehen oder eben auf der Warmhalteplatte sitzen, ich will auch nicht der Notnagel sein, was kann ich machen? So, und deswegen schauen wir uns das heute ein bisschen genauer an. was du tun kannst. Ich meine, alle, die schon länger mit mir zu tun haben, die bei mir mal im Coaching waren oder im Membership sind, die wissen, dass ich immer sage, wie warten? Was heißt denn genau warten? Sitzt du dann da und schaust jede 5 Minuten auf die Uhr und machst in der Zwischenzeit gar nichts? Also das ist ja eigentlich schon, die Frage per se ist ja schon absurd, dieses ich muss auf irgendwas warten. Wie gesagt, also was tust du denn dann in der Zeit, während du wartest? Das ist, wenn man am Bahnhof steht und man wartet auf den Zug. Dann schaut, also ich, mir geht's zumindest so, dass ich dann halt immer auf die Uhr schaue, dann schaue ich nochmal in die Bahn-App, ob der Zug pünktlich kommt und so weiter. Also ja, da stehe ich dann da und warte. Oder was ich auch häufig mache am Bahnhof oder wenn ich eben irgendwelche Wartesituationen habe, wo ich eben gerade nicht aus kann, irgendwas anderes zu machen, entweder eine Insta-Story zu produzieren oder auch einfach nur blöd im Internet rumzusurfen, weil das mache ich auch sonst oft genug, um irgendwelche Insta-Stories einfach nur anzuschauen oder auf Threads irgendwelchen Schmarrn zu lesen. So, und ich meine, deswegen sieht man ja die Menschen überall mit dem Handy rumhocken, in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Zug und so weiter. Die machen ja meistens irgendwas, beziehungsweise früher haben halt irgendwie was gelesen, die Zeitung gelesen und heutzutage schauen wir heute ins Handy, aber kaum jemand setzt sich ja bewusst einer Warteposition aus und macht dann in der Zwischenzeit gar nichts. Aber dennoch fühlt sich's halt so an, als würde man nichts machen können. Also als würde man in so einer Situation halt völlig hilflos sein, irgendwem oder irgendwas ausgeliefert zu sein und eben gar keine Kontrolle über die Situation haben. Und deswegen ist es eben die Frage, bist du jetzt in der Warteposition oder bist du irgendwo in der Selbstverantwortung? Und wenn du jetzt gefühlt am Abstellgleis hockst oder auf der Warmhalteplatte oder was auch immer, du hast bestimmte Wünsche, du hast bestimmte Sehnsüchte, du fühlst dich aber gleichzeitig nicht machtvoll genug oder selbstermächtigt genug, um irgendwas an deiner Situation ändern zu können. Ich meine, wir haben gerade Hochwasser in Bayern, jetzt ist bei uns im Landkreis Rosenheim gestern der Katastrophenfall ausgerufen worden, aber hier in Aibling ist relativ gechillt, also wir haben jetzt hier gar keinen vollgelaufenen Keller, Tiefgarage oder irgend sowas, sondern bei uns ist alles gut. Aber ja, wenn jetzt der Keller vollläuft in deinem Haus, dann ist natürlich eine gewisse Hilflosigkeit, da kannst du nicht viel machen. Wenn das Wasser kommt, dann kommt's und da hat man dann keine Chance. Aber in so Situationen, wo du halt auf jemanden oder etwas wartest in Beziehungsdingen und wenn du eben denkst, dass die andere Person die einzige ist, die da was tun kann, dann liegst du halt falsch, okay? Das fühlt sich erstmal sau unangenehm an und aus dem Gedanken heraus, ich meine, vielleicht kennst du das Selbstcoaching-Modell, dass wir ja über unsere Gedanken die Gefühle steuern und unsere Gefühle steuern dann die Handlungen und wenn du eben denkst, ich kann nichts tun, ich kann nur warten, dann wirst du auch nicht auf kreative Ideen kommen, was du tun könntest. Weil dafür braucht es eine andere Fragestellung im Gehirn, als zu sagen, ich kann eh nichts machen. Brauchst du halt eine andere Fragestellung und ein anderes Gefühl, nämlich ein Gefühl von Entschlossenheit oder ein Gefühl von Disziplin, ich mache jetzt trotzdem was oder auch Mut, um eben vielleicht der anderen Person mal klipp und klar zu sagen, du Schätzelein, jetzt entscheide ich oder ich mache irgendwas selber, ich entscheide selber was. Also das sind halt so Sachen, man kann natürlich schon immer was tun, aber aus diesen unangenehmen Gefühlen heraus, aus diesem Gefühl von eben Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, Ohnmacht und dazu gibt es ja auch schon eine eigene Podcast-Folge beziehungsweise einen Workshop. Jetzt weiß ich schon wieder nimmer, mein Gott, so viel Content, wie ich produziere. Also es gibt jedenfalls im Membership gibt es einen Workshop. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu eine Podcast-Folge gemacht haben. Ist ja wurscht. Jedenfalls, also aus der Ohnmacht heraus wirst du nicht die kreativsten Handlungen vollziehen und aus einer Hilflosigkeit wirst du nicht die besten Ideen entwickeln. Und die Warteposition mag auch keiner. Das ist unangenehm. Es ist eben, im Sommer warte ich mal ganz gern auf den Zug, da ist es mir wurscht. Im Winter hasse ich das wie die Pest, weil da muss ich dann halt frieren so. Und deswegen fahre ich im Winter nicht so oft mit dem Zug wie im Sommer. Und die Warteposition, also nicht nur Kälte oder sowas, sondern hat halt auch andere unangenehme Gefühle wie Unsicherheit. Er oder sie entscheidet sich nicht für mich oder ich werde verlassen oder ich bin am Arsch oder ich falle tot um. Wir hatten gestern im Membership zwei Fragen, die richtig in so einem Panikgefühl waren. Oh Gott, hier ist die Trennung gerade spruchreif und ich verliere alles so ungefähr. Also das sind halt so unangenehme Gefühle, die damit einhergehen, wenn andere Menschen etwas entscheiden, wenn man selber eben glaubt, nicht handlungsfähig zu sein. Und deswegen ist es halt total wichtig, dir erst einmal deine eigene Selbstermächtigung und deine Selbstverantwortung, also die Eigenverantwortung, erstmal zurückzuholen und zu sagen, hey, Moment mal, es ist mein Leben und ich habe in meinem Leben immer Gestaltungsmöglichkeit, ich habe immer Handlungsspielraum. Das heißt nicht, dass du die andere Person an dich binden kannst oder dass du die andere Person dazu bringen kannst, das zu tun, was du willst. Das bedeutet es nicht, aber du kannst trotzdem immer bei dir selber schauen, was kann ich denn jetzt tun, anstatt rumzuwarten, anstatt auf der Warmhalteplatte zu sitzen und das Abstellgleis quasi als deine aktuelle Position zu akzeptieren, sondern wirklich zu sagen, nein, mache ich nicht. Und da helfen dir folgende Schritte. Und zwar Schritt Nummer 1 ist, schaff die Klarheit für dich selber. Also werde dir erstmal bewusst, was ist dein perfektes Szenario? Was wünschst du dir wirklich? So, und ja, das darf natürlich auch sein, dass du mit dieser Person eine Beziehung führen kannst, dass ihr eine monogame Beziehung führt und die andere Person die Affäre aufgibt, dass ihr glücklich seid, dass es genau um diese Person geht und so weiter. Aber ich meine, ich bringe immer das Beispiel, auch im Membership, so dieses, wenn ich jetzt sagen würde, ich will aber jetzt, dass der George Clooney entscheidet, mich zu heiraten. Der würde sagen, ja, die Mittermeier hat nicht alle Tassen im Schrank, beziehungsweise es interessiert ihn dann scheiße, weil er mich gar nicht kennt. Also wir können das natürlich nicht beeinflussen, wie andere Menschen fühlen sollen, was andere Menschen tun sollen. Aber trotzdem darfst du erstmal für dich klar haben, was ist so dein perfektes Szenario, was ist der Wunsch, was willst du wirklich so. Und das erstmal auch für dich klar zu haben, ist erstmal richtig und nicht verkehrt. Aber du kannst trotzdem dann noch genauer hinschauen. Hört denn dein Plan dann auf, wo die andere Person sich für dich entscheidet oder sich für dich nicht entscheidet? So, weil mit ziemlicher Sicherheit ist eine Illusion dabei, wenn du sagst, oh, mit der Person, wenn der sich jetzt endlich trennt oder wenn mein Mann jetzt endlich die Affäre aufgibt oder meine Frau keine offene Beziehung mehr führen will, dann bin ich nur noch glücklich. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und dieses, es wird gute und schlechte Zeiten in der Paarbeziehung geben, egal wer sich wie und wann entscheidet. Das geht nicht anders, weil es ist echtes Leben. So, deswegen darfst du dir immer auch genauer hinschauen, wie schaut denn dein Leben aus, wenn er oder sie sich für dich entscheiden würde? Was denkst du? Was glaubst du? Was ist dein Zukunftshoffnungsszenario? Was genau würde sich für dich jetzt ändern oder dann ändern, wenn das so wäre? Was wäre denn besser, als es aktuell ist? Was genau erhoffst du dir von der Entscheidung der anderen Person? Inneren Frieden, ein Gefühl von Sicherheit. Also am Ende geht es immer darum, letzten Endes, wir haben ja nur Ziele, um ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen oder ein anderes Gefühl zu vermeiden. Und das liegt halt da unten drunter, gell? Dass du irgendwas erhoffst, wie du dich dann fühlen würdest, wenn Szenario XYZ quasi eintreten würde, okay? Und dann darfst du auch noch konkreter werden und auch mal ein bisschen praktischer. Wo würdest du denn wohnen? Wie würde der Alltag konkret ausschauen? Was würde sich in der Partnerschaft verändern? Wie wäre eure Sexualität? Und so weiter und so fort, wenn eben die Affäre aufgegeben ist, wenn die offene Beziehung vom Tisch ist, wenn die Affäre sich für dich entschieden hat, wenn der Partner nicht mehr von Trennung sprechen würde oder was auch immer. Also werde dir erstmal ganz klar in deiner Vorstellung, was ist so dein Zukunftsszenario und ein nur, ach, dann wären wir endlich wieder vereint und dann ist bin ich glücklich, das ist zu wenig, weil damit verarschst du dich halt natürlich ein Stück weit selber. Und da kannst du dir auch mal die Podcast-Folge Den Umgang mit Sehnsucht anhören, da wo ich auch darauf eingehe, was kannst du denn mit deinen Sehnsüchten tun und wie kannst du die Sehnsüchte einfach nochmal konkreter greifen, wenn du sagst, oh, ich habe so eine Sehnsucht nach dieser Person, aber die, der oder die entscheidet sich nicht für mich oder nicht alleine für mich oder was auch immer. Also erstmal Klarheit schaffen über dein Traumszenario, dann kannst du natürlich auch das Gleiche tun mit dem Albtraumszenario. Also welche Geschichte steht denn dem entgegen? Was ist denn deine eben Traumvorstellung und was wäre der Albtraum? Er oder sie trennt sich nie von seiner Frau, Mann, Partnerin, was der Geier. Und dann bin ich für immer unglücklich. Oder mein Mann wird die Affäre, bis der Tod uns scheidet, immer in unserem Leben behalten wollen oder sowas. Also was ist denn das Horrorszenario und warum ist das so schlimm? Also auch da gucken, welches Gefühl möchtest du denn vermeiden, mit dem Gedanken oder mit der Hoffnung, die andere Person möge sich denn doch dann entscheiden. So. Also das ist jetzt mal Punkt Nummer 1. Sorge wirklich für Klarheit und zwar in positiv und in negativer Hinsicht und auch wirklich konkret, was ist das Zukunftsszenario in Plan A und was ist das Zukunftsszenario mit, wenn Plan A nicht aufgeht. So, dann als zweiten Tipp darfst du deine Bedürfnisse genauer identifizieren, dass du dir wirklich auch da klarer wirst, was steckt denn dahinter? Und das habe ich ja schon angedeutet, es geht ja immer um irgendein Gefühl, um irgendetwas, was du fühlen möchtest. So. Und die tiefer liegenden Bedürfnisse darfst du da auch genau herausarbeiten, weil das kann eben sein, ein Gefühl von Nähe, von Intimität, von Exklusivität, Verbundenheit, von Sicherheit, von gesehen werden, von attraktiv gefunden werden, dass sich jemand für dich entscheidet, dass du dich inspiriert fühlst von der anderen Person oder was auch immer, oder dass da jemand ist, der sich um dich kümmert, jetzt oder im Alter oder was auch immer. So, wir alle verbinden mit dem Wunschpartner oder der Wunschpartnerin bestimmte Vorstellungen und projizieren irgendwelche Hoffnungen, Illusionen, aber auch eben alte Verletzungen auf die Person, weil mit dieser Person bin ich dann für immer glücklich, fühle mich nie wieder einsam, fühle mich immer geliebt und geborgen und so weiter. Wir hätten gern, dass die andere Person quasi dieses Bedürfnis erfüllt, dass wir glücklich sind. Also dieses Mach mich glücklich, das kommt da halt extrem stark zum Vorschein. Und wir wünschen uns auch, und das ist auch ein Satz, den ich immer wieder um die Ohren geschmissen kriege, wenn ich sage, der Partner, die Partnerin ist nicht dafür zuständig, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, warum bin ich denn dann in der Partnerschaft? Ich habe nur Beziehung, weil ich eben die Bedürfnisse erfüllt haben will. So, und das ist halt so ein bisschen faulig, weil damit halt Beziehungen wahnsinnig überlastet werden, wahnsinnig belastet werden und es auch nicht möglich ist, dass jemand anderes dich glücklich macht und dich erfüllt. So, und deine Bedürfnisse kann auch nicht jemand anderes immer und zu 100% und 24/7 erfüllen. So, und wenn wir bestimmte Bedürfnisse erfüllt haben wollen, vor allen Dingen diejenigen, die in früheren Lebensphasen, also wenn wir mal ganz klein waren, wo wir im Elternhaus waren, also was in unserer Kindheit eben nicht erfüllt worden ist oder nicht genügend befriedigt worden ist, das sind halt diese Bedürfnisse, die wir am allermeisten auf die Partnerschaft projizieren. Und die Menschen, die tatsächlich als Kinder traumatisiert worden sind, vernachlässigt worden sind und so weiter, die führen später beschissenere Beziehungen als Menschen, die in einem gesunden Bindungsumfeld groß geworden sind, weil sie so viele Defizite haben und damit diese Erwartung so hochschrauben, dass die Defizite jetzt bitteschön von dieser anderen Person für immer und 24/7 erfüllt werden mögen sollen. So. Und das ist nicht ungewöhnlich, das ist ganz normaler Mechanismus, das ist halt Psyche, gell, das ist Psychologie. Das ist jetzt nicht schlimm, das ist nur nicht erfolgreich, das ist nicht hilfreich, weil je mehr Wunden du innen drin hast, je mehr Löcher du in dir selber innen drin hast, desto weniger kann Wertschätzung von außen gehalten werden. Also desto weniger kannst du mit eben anderen Menschen, anderer Menschen Entscheidungen umgehen, auch wenn sie, egal ob sie für dich oder gegen dich sind, weil du es selber eben nicht halten kannst. Und wenn die Person sich dann eben gegen dich entscheidet oder eben nicht für dich oder lieber die Affäre weiterführt, anstatt mit dir eine vollständige Beziehung zu führen, wie auch immer, dann kommen halt diese Löcher nochmal viel größer zum Vorschein. Oder in offenen Beziehungen. In offenen Beziehungen, wo dieses Sicherheitsnetz der Monogamie fehlt, da kommt dann halt der alte Schmerz, die alten Verletzungen aus der Kindheit, die Unsicherheit, Bindungsangst oder Verlustangst. Das kommt dann halt umso stärker zum Vorschein. Und du darfst immer ganz genau hingucken, wenn du wirklich denkst, nur diese eine Person kann deine Bedürfnisse erfüllen. Nie wieder wirst du jemanden finden, der so toll ist. Nie wieder wirst du glücklich sein, wenn die Person sich nicht für dich entscheidet oder was auch immer. Dann weißt du, dass du da ein bisschen auf dem Holzweg bist. Also da darfst du mal genauer hinschauen und deinem Gehirn mal ein bisschen ein Wörtchen erzählen und mal ins Zwiegespräch gehen und sagen, liebes Gehirn, was genau reden wir uns da ein? Es gibt auch eine Podcast-Folge, die du dazu anhören kannst. Du kannst immer auf Spotify suchen im Podcast, nämlich die Folge Den oder die Richtige gibt es nicht. Also auch da wirklich aufpassen, dass du dir da nicht irgendeinen Quatsch einredest, dass es nur mit dieser Person möglich ist, deine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, glücklich zu werden und so weiter. Nicht tun. Weil die andere Person ist auch nur ein Mensch. Und egal, ob es jetzt sich darum handelt, dass du dir wünschst, dass dein Langzeitpartner oder Langzeitpartnerin bei dir bleibt oder du wartest, dass die Affäre beendet wird oder eben wartest, dass die Affärenperson sich auch trennt, vielleicht hast du dich schon getrennt oder was auch immer, in allen Fällen gehst du halt relativ wahrscheinlich davon aus, dass nur genau dieser Mensch dich versteht. Ich meine, das ist das Wort der Seelenverwandtschaft, was ich quasi auch jeden Tag irgendwie hier in meiner Arbeit höre, wo die Menschen wirklich glauben, oh, wir sind seelenverwandt, vor allen Dingen die Affärenpersonen glauben das andauernd. Und auch Menschen, die eine Affäre haben und dann sagen, nein, die Melanie Mittermeier hat gesagt, das ist nur eine Gehirnvergiftung, dir will ich nicht zuhören, stimmt nicht, weil es ist die wahre Liebe, das ist die wahre Seelenverwandtschaft. Das ist halt schon, wo sich das Gehirn halt immer ziemlich viel Quatsch einredet. Aber ja, es ist ziemlich unromantisch, diesem Quatsch auch mal auf die Schliche zu kommen und den Quatsch zu hinterfragen, weil halt schon sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird und es halt sich so toll anfühlt und sich so wahr anfühlt. Es mit der Seelenverwandtschaft, alle Menschen, die das zu mir sagen, die glauben das inniglichst innen drin. Und diesen Glaubenssatz in Frage zu stellen, so ich habe eine Affäre, aber nicht mit meiner Seelenverwandtschaft, sondern mit einem ganz normalen Menschen, ist halt manchmal ein bisschen unangenehm, gell? Wenn man sich denkt, jetzt betrüge ich meinen Partner, ich lüge und so weiter und dann ist es jetzt gar nicht, weil die andere Person so besonders ist, sondern die andere Person auch nur ein Mensch ist, dann muss man sich ja, also einen muss man sich nicht, aber viele Menschen glauben, sie müssten sich dann schlechter fühlen oder sie bräuchten halt diese besonders intensive, tolle Erfahrung mit der Seelenverwandtschaft, um ihre Affäre rechtfertigen zu dürfen. So. Und das ist halt einfach da wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und mal wirklich die Realität ein bisschen walten lassen. Diese andere Person ist nur ein Mensch. Diese andere Person kocht auch nur mit Wasser. Diese andere Person, mit der teilst du vielleicht mehr Werte oder was auch immer als jetzt mit deinem Partner, deiner Partnerin oder sowas, wenn es jetzt eine Fremdliebe ist, eine Affäre oder dass du sagst, oh, nur wenn mein Partner monogam lebt, nur dann kann ich glücklich sein und nur mit ihm, ich will gar niemand jemand anderem und so weiter. Damit glaubst du halt, dass du genau diese eine Person dafür brauchst, um glücklich zu sein. Oder was ich auch erlebe, ist, wenn jemand unbedingt eine offene Beziehung führen will, dass die Person dann auch glaubt, ich muss jetzt unbedingt mit anderen Leuten Sex haben, um glücklich zu sein. Also da ist ja auch nochmal ein anderer Glaubenssatz dahinter, der auch sehr stark sein kann und auch oftmals von Illusionen ein Stück weit angetrieben wird. So, ich brauche jetzt ständig den Kick, mich neu zu verlieben. Ich brauche den Kick, immer wieder Sex mit neuen Personen zu haben. Oder ich brauche jetzt die zweite Person unbedingt in meinem Leben. Die Fremdliebe muss jetzt hier bleiben, damit ich den Liebeskummer nicht aushalten muss, deswegen muss ich jetzt eine offene Beziehung führen, deswegen muss mein Partner, meine Partnerin dem zustimmen. Auch das ist tricky, weil es spricht überhaupt nichts gegen eine offene Beziehung. Aber dieses, ich muss das haben, das ist so unbedingt und nur das und dann kann ich glücklich werden, dann bist du wahrscheinlich auf dem Holzweg, weil damit wirst du eben auch, projizierst du so viel auf die offene Beziehung, dass du dann glücklicher wärst, wenn das möglich ist, als du es jetzt bist. Und nach wie vor, um Gottes Willen, ich will keine offenen Beziehungen schlecht reden. Es ist, alle Beziehungskonstrukte sind völlig in Ordnung, egal ob Monogamie, offene Beziehungen, Polyamorie, Swingerleben, was auch immer. Nur lass dir nicht von deinem Gehirn erzählen, dass du nur dann glücklich werden kannst, wenn das erfüllt ist. Nur monogam kann ich glücklich sein. Das ist nicht wahr. Nur offen kann ich glücklich sein. Auch das ist nicht wahr. Es gibt Menschen, die sind leichter für die Monogamie oder besser für die Monogamie geschaffen als andere und es sind andere besser dafür geschaffen, offen zu leben, haben einen größeren Freiheitsdrang und werden wahrscheinlich immer und immer wieder an die Monogamie-Grenze stoßen. So, das ist wichtig zu erkennen und bei dir selber wirklich hinzugucken, okay, was treibt mich denn da an? Aber wenn es eben so ein, jetzt muss es ganz schnell und möglichst gestern passiert sein, dass ich die offene Beziehung leben kann, dann gehst du dir wahrscheinlich selber auf den Leim mit irgendeinem Gedanken von, ich brauche diesen anderen Menschen oder diese mehreren anderen Menschen oder meinen Partner in Monogam oder was auch immer, um glücklich zu sein. Und das ist niemals die Wahrheit. Du kannst glücklich sein, auch wenn um dich herum die Welt zusammenbricht. Auch in einem Kriegsgebiet können Menschen glücklich sein. Und ich, auch wenn es für mich sehr unvorstellbar ist, dass auch Frauen in Afghanistan irgendwie zumindest temporär ab und an mal glücklich sein können, auch das geht. Und sie müssen halt mit den Umständen, die sie umgeben und mit dem, was sie halt zur Verfügung haben, halt ihr Leben meistern. Und das ist oftmals wirklich schwer vorstellbar, aber letzten Endes hängt es immer von jeder Person selber ab. Und da mag ich die Arbeit von dem Viktor Frankl so gerne, weil der halt im KZ war und dieses KZ überlebt hat und beschreibt in seinen Büchern und in seiner Arbeit, wie kann man sich trotzdem innerlich hochhalten und sich innerlich nicht kaputt machen lassen, auch wenn äußerlich alles gerade richtig beschissen ist. So, also deswegen erzähle dir nicht, dass du nur dann glücklich werden kannst und dass nur diese eine Person oder diese anderen 5 Personen deine Bedürfnisse befriedigen können. Das ist nicht die Wahrheit. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Schritt, den du tun kannst oder der da wichtig ist, um dich genauer zu erforschen und genauer eben da auch hinzukommen, wo du hin willst. Weil am Ende, wo willst du denn hin? Du willst dich gut fühlen, du willst glücklich sein, du willst ein erfülltes Leben haben, du willst lieben, du willst geliebt werden. So, das ist alles das, was du willst. Und du willst es von jemand anderem. Okay? So, im dritten Schritt ist mir wichtig, dass du dich erstmal gut um dich selber kümmerst. So, weil wenn du dir bewusst darüber wirst, was ist denn dein Wunschszenario, was sind die darunterliegenden Bedürfnisse, welche Bedürfnisse glaube ich, kann nur die andere Person befriedigen und so, dann kannst du halt anfangen, mal genauer hinzuschauen und zu hinterfragen, okay, ist es wirklich wahr? Kann das wirklich nur diese Person? Oder gibt es auch Bedürfnisse, die ich anderweitig befriedigen kann, die ich auch anderweitig als mit einer offenen Beziehung beispielsweise befriedigen kann, die ich anderweitig befriedigen kann, anstatt von meinem Partner, meiner Partnerin zu verlangen, du musst die Affäre aufgeben oder ich möchte auf gar keinen Fall eine offene Beziehung und du musst das tun, was ich will. So. Also das ist halt das, wo du hinschauen darfst, was kann ich tun? Und ich gebe dir mal 2 Beispiele. Und zwar, du wartest darauf, dass jetzt der Langzeitpartner oder Partnerin sich für dich entscheidet. Ihr seid schon 15 Jahre zusammen, vielleicht habt ihr Kinder, ihr habt Haus, Hof, Hamster oder auch nicht, was auch immer. Und du fühlst dich halt mit dieser Person sicher und geborgen, du liebst ihn oder sie. Und jetzt hast du halt Angst, dass diese Sicherheit verloren geht, wenn er sie dich verlässt. Er sie dich verlässt. Ja, genau, das steht doch so. Das klang jetzt komisch. Und gestern hatten wir das im Membership, wo eben jemand geschrieben hat, ich habe Angst, meinen Hund zu verlieren. So als würde durch die Trennung quasi der Hund auch sterben oder sowas. Also das ist halt, du darfst da hingucken. So, überleg dir, auch wenn das eben so ist, dass die Sicherheit möglicherweise flöten gehen würde, die Langzeitbeziehung möglicherweise endet, dass du wirklich dir überlegst, wo in meinem Leben kann ich mir selber Sicherheit erschaffen? Gibt es Freundschaften, die stabil sind, wo ich weiß, da bin ich aufgefangen? Gibt es Familie, wo ich eine Möglichkeit habe zum Übernachten oder auch zum Wohnen oder sowas? Gibt es Möglichkeiten, auch mit dem Partner, Partnerin, Ex oder zukünftigen Ex zu sprechen, um eben die Kinderbetreuung aufzuteilen, also nicht die Kinder zu verlieren oder den Hund zu verlieren? Also was kannst du jetzt tun, um dir Sicherheit zu erschaffen? Ich finde es immer wieder auch echt krass, wie viele Menschen aus finanziellen Gründen in Beziehungen bleiben, die sie eigentlich nicht mehr wollen. Und auch da wäre die Überlegung, was kannst du denn tun, was kannst du denn in die Wege leiten, um finanzielle Sicherheit für dich selber zu gestalten, anstatt dich eben auch finanziell nur auf die andere Person zu verlassen. Klar, wenn du jetzt kleine Kinder hast und du für die Kinderbetreuung zuständig bist, schwierig, aber trotzdem mal zu überlegen, was könnte ich denn tun? So. Und auch bei dem Beispiel eben, Langzeitpartnerin möchte möglicherweise mit jemand anderem durchbrennen, dieses, was kann ich tun, finde ich eine Wohnung, wie kann ich mir ausrechnen, wie viel Geld ich brauche, wie viel Unterhalt bekomme ich, auch da nochmal klar zu haben, wie kannst du Sicherheit in dir selber herstellen und auf welche Art und Weise könntest du noch Sicherheit gestalten und Geborgenheit erfahren, unabhängig von jetzt genau dieser einen Person. Und ja, wenn du dich jetzt auf einen Freundeskreis oder auf deine Familie verlassen würdest wollen, bist du auch wieder von anderen Menschen abhängig und brauchst du auch andere Menschen, aber wir sind Bindungswesen. Das heißt, je größer unser Netzwerk ist und je mehr Menschen wir haben, die uns auch auffangen können, desto leichter kannst du Entscheidungen treffen, weil du halt Möglichkeiten hast, also selbstständige Entscheidungen treffen, wenn jetzt der Partner sich seit einem Jahr nicht entscheidet, ob er die Affäre aufgeben will oder kann oder so. Oder die Partnerin. Wenn du ein gutes Netzwerk hast und wie so ein Netz und doppelten Boden, wo du weißt, ich werde da aufgefangen oder ich kann mich an jemand anderen wenden, dann kannst du halt viel leichter für dich eine Entscheidung treffen und sagen, du, dann bin ich jetzt raus aus der Beziehung und dann habe ich keinen Bock mehr. So, oder Beispiel Nummer 2. Du wartest jetzt drauf, dass sich deine Fremdliebe für dich entscheidet. Du hast dich entschieden, du hast dich vielleicht schon getrennt. Das haben wir auch häufiger im Membership, wo eine Person sich getrennt hat und die andere kriegt es nicht hin. So, du hast jetzt das Gefühl, dass du dich bei ihm oder ihr besonders gesehen fühlen möchtest und dass diese Entscheidung so wichtig ist, um eben dein Selbstwertgefühl hochzuhalten und dich auch wieder sicher zu fühlen, dass diese Beziehung jetzt steht und committed ist und so weiter. Du hast dich so geöffnet und die andere Person kennt dich so gut und ist vielleicht dein Seelenverwandter, maybe. So, dann kannst du dir jetzt wirklich überlegen, okay, kannst du das nur mit dieser einen Person erleben? Bist du wirklich von dieser einen Person davon abhängig, dass du gesehen wirst, dass du dich in einer Beziehung committed fühlst, dass du dich geborgen fühlst und so weiter? Und dann auch gucken, wie kannst du möglicherweise bei Freunden dich mehr öffnen oder wie kannst du tiefere Bindungen schaffen mit den Menschen, die sonst so in deinem Leben sind? Also sich wirklich nicht nur auf den einen Menschen da fokussieren. Und ich weiß, dass viele, die eine Affäre lange Zeit haben, dass diese ihr komplettes Leben so ein Stück weit nach dieser Affäre ausgerichtet haben, ihren Zeitplan danach ausgerichtet haben und so weiter. Und ja, dann ist es erstmal schwer, wieder im alten oder im normalen Leben quasi wie anzukommen und auch wieder mit anderen Menschen im Kontakt zu sein. Aber auch das wäre deine Lernaufgabe zu überlegen, mit welchen Menschen kann ich in Verbindung gehen? Wo kann ich mich gesehen fühlen oder mich zeigen? Das heißt ja nicht zwingend, dass du dich dann gesehen fühlen müsst, aber du kannst dich zeigen. So, wo kann ich tiefe Verbindungen eingehen? Es ist, also wenn alle mir von dieser um diese Seelenverwandtschaft geht, dann sage ich, okay, und wir haben genau im Leben eine einzige Person, die seelenverwandt ist. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass wir auf der Wolke waren und wir waren eine Seele, bevor wir geboren wurden oder wiedergeboren wurden, und da oben ist nur eine einzige Seele, mit der du dich verabredest in diesem Leben, sehr unwahrscheinlich. Also auch da, wenn es dir um Seelenverwandtschaft geht, wie kann ich Menschen finden, die so ticken wie ich, die dieselben Werte vertreten und so weiter. Also da wäre halt so wichtig, dass du wirklich schaust, was kann ich tun, um diese Gefühle in mir herzustellen, um meine Umstände vielleicht auch so herzustellen, dass dort mehrere Möglichkeiten bestehen für diese Gefühle, anstatt nur diese eine Person. So, und das sind jetzt nur ein paar Beispiele gewesen und es ist ja auch, welche Bedürfnisse auch immer bei dir gerade am Start sind. Du verstehst hoffentlich so, um was es mir geht oder was ich dir damit mitgeben möchte. So, häufig bleiben wir in Wartepositionen stecken, weil wir die Befriedigung eines oder mehrerer Bedürfnisse ausschließlich in die Hände einer Person legen oder genau dieser Person. Und das ist nicht notwendig. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Also da wird es doch wohl mal noch die ein oder andere Person geben, die vielleicht auch mit dir irgendwas rocken kann und mit der du auch ein gutes Leben aufbauen kannst, ob jetzt auf einer partnerschaftlichen Ebene oder auch auf einer Freundeskreisebene oder. Und du kannst immer selber aktiv werden. Du hast die Möglichkeit, Handlungsspielraum für dich zu erobern, dir zu erschaffen, anstatt eben in der Paralyse irgendwie stecken zu bleiben, wie das Kaninchen irgendwie vom Schlangenbau. So. Und wenn du das hinkriegst, also auch wenn du jetzt vielleicht gar nicht in so einer Wartepositionssituation steckst, sondern einfach nur ganz normal in einer Beziehungskrise oder auch mal nicht in einer Beziehungskrise. Ich glaube, bei den Podcast-HörerInnen sind auch eine Menge dabei, die gerade keine Krise haben und das ist auch sehr schön. Aber du kannst auch trotzdem dich reflektieren, wie viele Menschen habe ich denn in meinem Umfeld? Ich meine, wie die Esther Perel immer sagt, früher hat es halt ein ganzes Dorf gegeben, um ein Kind großzuziehen. Jetzt tun wir es nur noch in dieser kleinen Kernfamilie. Und wie können wir uns mehr von diesem Dorfcharakter wieder zurückerobern? Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle in die Kommune ziehen müssen, sondern es heißt nur, dass wir lernen, halt auch unterschiedliche Beziehungen zu pflegen, Freundschaften zu pflegen, Kontakte zu pflegen. So. Und also das waren jetzt so diese drei Punkte. Also das erste ist das Klarheit schaffen für dich. Erstmal, was ist das Wunschszenario, was ist Horror? Dann zweitens die Bedürfnisse darunter liegend identifizieren, um was geht's dir wirklich? Dann das dritte wirklich auch dieses bei dir anzukommen und zu überlegen, was kann ich dafür tun, ohne eben auf die andere Person zu warten. Und ein vierter und letzter Tipp ist jetzt auch, die Gefühle zu akzeptieren, die damit einhergehen. Und das bedeutet, dass du jetzt nicht aufhören musst, in diese andere Person verliebt zu sein oder die andere Person zu lieben, um dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Also du musst deine Gefühle, die du für jemanden hast, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Illusionen, du musst die jetzt nicht alle in die Tonne hauen, um Gottes Willen. Du darfst diese Gefühle alle haben, du darfst diese Bedürfnisse, diese Hoffnungen, das darfst du alles haben und du kannst dich trotzdem gleichzeitig gut um dich selbst kümmern. Du kannst trotzdem gleichzeitig Verantwortung übernehmen und auch die Verantwortung auf verschiedene Schultern aufteilen in deinem Umfeld. So, es funktioniert jetzt nicht, Liebesgefühle einfach auszuschalten, weder bei dir noch bei jemand anderem oder auch die Angstgefühle einfach auszuschalten. So, das habe ich so oft, wenn jemand eben Affäre ist und sagt, oh, er ist ja mit seiner Frau überhaupt nicht mehr glücklich, ich bin die wahre Liebe, warum kriegt er es nicht hin, sich zu trennen? Wie kann es sein, dass die Person das Verantwortungsbewusstsein oder die Ängste so viel wichtiger nimmt als unsere Liebe, die ja sowas Besonderes ist? Also da immer aufpassen, dass du das nicht tust oder dir denkst, okay, irgendjemand oder du oder die andere Person muss jetzt ihre Gefühle einfach mal schnell handeln können, abstellen können, von der Angst in den Mut zu wechseln oder eben von der Verliebtheit in ein ist mir wurscht zu wechseln. Das wird diesen Knopf, also wenn es den Schalter gäbe, ich würde ihn verkaufen, ich würde sehr reich damit werden, aber diesen Schalter gibt's halt nicht. Okay, deswegen darfst du mit deinen Gefühlen leben und deine Gefühle akzeptieren und dennoch musst du nicht passiv rumsetzen und nur am Kühlschrank, keine Ahnung, kompensieren mit Alkohol, mit Essen, mit Internet, mit Netflix oder sowas. Du kannst wirklich auch ein Leben leben. Und du kannst auch ein sinnerfülltes und sinnvolles Leben leben, ohne jetzt nur auf der Warteposition zu hocken und zu sagen, okay, bis dahin mache ich gar nichts. Okay, und ich weiß, wie das ist. Ich meine, als ich damals in dem Sommer fremdverliebt war, wie Sau, also mich hat sie echt eiskalt erwischt. Ich war so krass verliebt, dass ich in diesem Sommer für mein Business gar nichts gemacht habe. Und ich war nicht dazu in der Lage, weil diese Verliebtheitsgefühle so krass waren, dass ich einfach, ich konnte halt nicht gerade ausdenken. Gell? Also das war halt so, die Gehirnvergiftung war so heftig, dass ich einfach nicht zu nichts Sinnvollem in der Lage war. Das konnte ich dann später Gott sei Dank dann ändern, weil ich ja daraus dann eben auch tatsächlich meine Spezialisierung gemacht habe und so weiter. Aber in diesen paar Monaten von dieser krassen Gehirnvergiftung ist erstmal nichts passiert. Ich habe zwar nicht gewartet, doch habe ich. Also doch, um ehrlich zu sein, habe ich gewartet, dass der sich meldet, wann er sich meldet, ob er sich mit mir trifft und so weiter. Ich habe schon sehr viel gewartet, muss ich sagen. Und ansonsten war ich zu nichts fähig. Also wichtig, sowas passiert und dann kannst du dich trotzdem wieder aufrappeln und sagen, so, jetzt aber nehme ich mein Leben wieder in die Hand. Jetzt kann ich Dinge verändern, jetzt kann ich mein eigenes Leben leben, ich kann Sport machen, ich kann mich mit anderen Menschen treffen, ich kann Ziele aufschreiben und sie verfolgen und so weiter. Und du kannst trotzdem dich nach dieser anderen Person sehnen. Okay, du darfst halt ein bisschen die Gehirnvergiftung im Blick haben und ein bisschen die vielleicht auch runterregulieren. Das wusste ich damals nicht, aber wirklich mit den Worten, wenn du jetzt gehirnvergiftet sein solltest, dass du sagst, man ist auch nur ein Mensch, es ist auch nur der oder die kocht auch nur mit Wasser und so weiter und ist auch nicht der Heiland meines Lebens. Und du, noch ganz zum Schluss, du musst jetzt auch die andere Person nicht zwingend unter Druck setzen oder die andere Person manipulieren oder dich selber verbiegen, nur weil du denkst, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er oder sie sich für dich entscheidet oder sowas oder dass du der, die Richtige bist oder sowas. Das wird auch nicht funktionieren. Also sei authentisch, bleib bei dir, schau, dass du das lernst, was du lernen kannst, dass du dich entwickelst, aber eben nicht für die andere Person, sondern für deine Autonomie, für deine Selbstbestimmung, für deine Handlungsmacht und so weiter. Weil du willst ja nicht eine Person an deiner Seite haben, die nur da ist, weil du ihn oder sie unter Druck gesetzt hast. So, wenn du die Affäre nicht aufgibst, dann siehst du die Kinder nie wieder. Was ist denn das für eine Basis für eine Beziehung? So, das ist halt Quatsch. Also mit Erpressung oder mit irgendwie Manipulation zu arbeiten, wird dir keine Glücksgefühle bescheren. No way. So, deswegen bleib bei dir. Wenn du in einer Dreieckskonstellation steckst und so weiter, wenn du Unterstützung brauchst, melde dich bei mir, bei uns. Unser Team, also mein Team und ich, wir helfen dir total gerne. Wir unterstützen dich im Membership. Wir machen Einzelcoachings, entweder die Katharina oder die Svenja. Einzelcoachings und Paarberatungen oder du gehst bei mir in die Beratung. Oder eben, wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben, dann ist das Membership eine verdammt gute Idee, wo du dich auch längerfristig begleiten lassen kannst, um eben deine Warteposition sinnvoll zu nutzen, um in der Zwischenzeit Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, weil das ist tatsächlich die beste Art, wie du damit umgehst, dass du wirklich sagst, okay, was kann ich daraus lernen? Meine Fremdliebe von damals hat mir so viel Erfahrung geschenkt und so viel habe ich daraus gelernt. Und es war schmerzhaft, keine Frage. Aber das ist halt, wie kannst du das, was du gerade erlebst, wie kannst du deine Wartesituation nutzen, um für dich im Leben weiterzukommen, um deine Lebensziele zu verfolgen, anstatt dich immer nur an eine Person zu hängen. Genau, und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich bei uns, wir sind da für dich. Ja, wie gesagt, das war jetzt 299, oh my goodness, nächste Folge, Folge 300 und da geht's nochmal ein bisschen stärker um das Thema Ziele und Motivation und sich den Schweinehund überwinden, genau, habe ich ja schon gesagt. Also, bis dahin und mach's ganz gut, arrivederci, ciao, ciao. Ja, alle meine meine Podcast-Folgen gibt es ab sofort auch als YouTube-Video. Das heißt, ich zeichne alles auch auf Video auf und der Flo aus Barcelona, der verwurschtelt es dann und stellt es dann auf YouTube so. Immer bis die Zeit versetzt. Also falls du dich wunderst, dass es noch die aktuellen Folgen noch nicht als YouTube gibt, wir versuchen das noch irgendwie so hinzukriegen, dass es nur eine Woche Zeitversatz ist, aber momentan ist es ein bisschen länger. Also immer ein bisschen geduldig sein oder wenn du sagst, naja, ich bin sowieso lieber auf YouTube, dann kannst du auch den YouTube-Kanal abonnieren. Du findest den Link in den Shownotes. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.